Willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom Mittwoch, den 26. September. Für die Zusammenstellung verantwortlich ist der Fabian mit folgenden Themen. Unverletzlichkeit der Wohnung gilt auch im Flüchtlingslager. War Polizeieinsatz in der Lea Ellwang rechtswidrig? Der Konzernbericht 2017 der Freiburger Stadtbau, veröffentlicht, aber noch nicht vorgestellt. Die Mieter werden als Cash-Cow benutzt. What the fuck? Aktionstag für sexuelle Selbstbestimmung in Berlin. Der Kohleausstieg, die Kohlekommission und die Kämpfe um den Erhalt des Hambacher Forstes. In der Landeserstaufnahmestelle Ellwang ereignete sich am 3. Mai ein Großeinsatz der Polizei. Über 500 Polizistinnen stürmten nachts die Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft. Die Zimmertüren wurden eingetreten. Einige Tage zuvor war in Ellwang eine Abschiebung nach Italien verhindert worden. Das hatte bundesweit zu einer rassistisch aufgeladenen Hetze gegen Flüchtlinge durch Medien und Politik geführt. Die Vorwürfe, die Verhinderung der Abschiebung sei gewaltsam erfolgt, stellten sich schnell als haltlos heraus. Der riesige Polizeieinsatz zog allerdings bisher 3 Strafverfahren nach sich. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlicher Angriff auf solche wurde den Betroffenen vorgeworfen. Die härteste ausgesprochene Strafe betrug 6 Monate Haft ohne Bewährung. Der Baden-Württembergische Flüchtlingsrat und Aktion Bleiberecht haben sich nun mit einem umfangreichen Fragenkatalog an die Polizeidirektion Aalen und das Baden-Württembergische Innenministerium gewandt. Im Fragenkatalog stellen sie die Rechtmäßigkeit des Polizeieinsatzes am 3. Mai in Frage. Wir haben mit Walter von Aktion Bleiberecht gesprochen.
Was ist das Ziel dieses umfangreichen Fragekatalogs?
Es gab ja am 3. Mai 2018 in Ellwangen einen Polizeieinsatz mit, wie vor Gericht auch die Polizei bestätigt hat, zwischen 500 und 600 Beamten, Polizeibeamten aus allen Städten Baden-Württembergs, Bereitschaftspolizei. Und diese Beamten haben dann 3 Gebäude durchsucht, sind gewaltsam in die Zimmer eingedrungen. Das alles morgens früh um 5.15 Uhr haben die Personen aus den Betten gezogen. Die Personen in den einzelnen Räumen waren sehr überrascht. Und jede kleine Widerstandshandlung wurde einzelnen Personen sozusagen als Widerstand gegen die Polizei oder als tätlichem Angriff ausgelegt. Und das hat in Ellwangen zu Prozessen geführt, 3 Stück, da war ich dabei. Und bei 3 Prozessen kam es dann zu Verurteilungen, zum Teil auch bis zu Gefängnisstrafen.
Wo zum Beispiel eine Person aus dem Bett gezogen wurde nachts und dann verständlicherweise ein bisschen panisch rumgefuchtelt hat und dieses Rumfuchteln praktisch wurde dann als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gewertet.
Genau. Und da muss man dazu sagen, diese Prozesse, die stattgefunden haben, die standen nicht im Zusammenhang mit der Protestaktion vom 30. April, sondern der Auslöser für diese gesamte Strafverfolgung war im Prinzip der Polizeieinsatz selbst.
Wo nachts oder des frühen Morgens einige Türen auch in der Landeserstaufnahmestelle dort eingetreten wurden durch die Polizei. Und ihr sagt jetzt, dieser ganze Einsatz war rechtswidrig. Warum?
Der Chef vom Polizeipräsidium Aalen, der hat vor Gericht immer mal wieder betont, dass der Einsatz der Polizei sozusagen wegen Personalienfeststellung stattgefunden hat. Und da hat sich für uns natürlich die Frage gestellt, darf die Polizei jetzt so viele Räume durchsuchen, ohne Durchsuchungsbefehl, wenn es im Prinzip nur darum geht, die Personalien von den Personen, die in dieser Einrichtung zum damaligen Zeitpunkt waren, festzustellen.
Und ihr sagt jetzt, das darf sie nicht.
Und wir sind eigentlich der Meinung, also wir haben jetzt einen Fragekatalog aufgestellt, 7 Seiten an das Polizeipräsidium Aalen, und wir möchten jetzt mal Aufklärung, wie die Polizei das begründet, weil das Polizeipräsidium Aalen war im Prinzip direkt zuständig für den Einsatz.
Heißt auch, dass ihr sagen würdet, dass Grundrecht auf Unversehrtheit der Wohnung, also besondere Einsatzschwellen bei Betreten von Wohnraum, das gilt auch in so einer Landeserstaufnahmestelle.
Also es gibt von Juristen Schriftsätze und auch Urteile, die besagen, dass in jeder einzelnen Aufnahmeeinrichtung, auch in einer Landesaufnahmeeinrichtung, jedes einzelne Zimmer sozusagen auch eine Wohnung darstellt. Und auch in diesem Zimmer, in dieser Wohnung, wo Flüchtlinge untergebracht sind, gilt auch die Unverletzlichkeit der Wohnung. Und wenn eine Wohnung betreten werden soll oder wenn eine Durchsuchung stattfinden soll, braucht es einen richterlichen Befehl. Es sei denn, es herrscht Gefahr im Vollzug. Aber Gefahr im Vollzug kann in dem Fall von Ellwangen eigentlich nicht existieren, weil zwischen dem 30. April, als da die Protestaktion war, und dem Polizeieinsatz am 3. Mai, und der Polizeieinsatz wurde ja in der Pressemitteilung damit begründet, dass man sozusagen den Straftätern Herr werden will, also die am 30. April die Abschiebung versucht haben zu verhindern. Aber es gibt keinen Zusammenhang. Also man kann auch nicht sagen, es war ein Gefahrenvollzug, sondern innerhalb von 3-4 Tagen kann man ohne Problem ein Gericht erreichen und kann sich da einen Durchsuchungsbefehl bestätigen lassen oder geben lassen.
Heißt aber auch, dass ihr bisher davon ausgeht, dass es einen solchen Durchsuchungsbefehl in Ellwangen nicht gegeben hat?
Das ist sicher, es gab keinen Durchsuchungsbefehl, das ist sicher, das sagt die Polizei ja selber. Wir sind ja mit diesem Fragekatalog jetzt letzte Woche an die Öffentlichkeit gegangen und erfreulicherweise haben wir jetzt heute vom Polizeipräsidium Aalen einen Brief bekommen und darin bitten sie uns noch um Zeit, weil der umfängliche Fragekatalog wollen sie beantworten. Jetzt warten wir darauf, was da für Antworten kommen.
Und ihr sagt auch, eine solche Personalienfeststellung, wenn es wirklich nur um Personalienfeststellung gibt, das ist in einer Landeserstaufnahmestelle eigentlich relativ leicht möglich.
Genau, also im Prinzip herrscht bei jeder Landeserstaufnahmestelle eine Ein- und Ausgangskontrolle. Jeder Flüchtling besitzt so eine Art Chipkarte. Wer reingeht, wird erfasst, wer rausgeht, wird erfasst. Es ist ganz klar feststellbar, wer sich in diesen einzelnen Einrichtungen aufhält, sogar auch Besucher.
Die Unverletzlichkeit der Wohnung, da könnte man jetzt auch sagen, so wie es auch in Freiburg auch nach RDL vorliegenden Informationen gemacht wird, dass wirklich regelmäßig die Zimmer durchsucht werden von Betreiber, aber auch von der Polizei. Eigentlich ein solches Vorgehen eurer Meinung nach rechtswidrig?
Also grundsätzlich gibt es noch meinem Wissen rechtliche Auffassungen, dass zum Beispiel die Polizei niemand aus seinem Zimmer abschieben darf, wenn zum Beispiel der Betroffene, der abgeschoben werden soll, sich dagegen wehrt und sagt, ich gehe nicht mit, dann hat sie nicht das Recht, das Zimmer zu betreten beziehungsweise irgendwas zu durchsuchen. Sie braucht grundsätzlich dann einen Durchsuchungsbefehl oder einen richterlichen Befehl. Und was Freiburg anbetrifft, auch was die Hausordnung in dieser Landeserstaufnahme Einrichtung anbetrifft. Da steht zum Beispiel, dass der Hausmeister jederzeit das Recht hat, die Wohnung zu betreten. Da setze ich ein großes Fragezeichen und sage, das muss überprüft werden.
Juristische Frage dann auch, warum klagt niemand jetzt zum Beispiel in Ellwangen gegen dieses Betreten der Polizei des Wohnraums?
Also das ist natürlich für die Betroffenen eine schwierige Situation. Erstens mal die Betroffenen, die verurteilt worden sind, die sind zum Teil erst im April nach Deutschland gekommen, in die Landeserstaufnahmeeinrichtung, und im Mai sind sie dann sozusagen verhaftet worden. Viele haben überhaupt keine Ahnung, wie sie sich überhaupt rechtlich wehren können. Viele wissen gar nicht, wo sie sind. Viele wissen gar nicht, wo sie einen Rechtsanwalt herbekommen, wer finanziert den Rechtsanwalt und so weiter. Also es gibt kein Verständnis, also die Betroffenen haben keine Information darüber, wie sie sich eigentlich hier rechtlich zur Wehr setzen können.
Für die Prozesse in Ellwangen, welche Konsequenz hätte es, wenn wirklich festgestellt würde, ja, die Durchsuchung der Zimmer war rechtswidrig?
Also normalerweise, wenn das tatsächlich festgestellt wird, dass die Durchsuchung rechtswidrig war von der Polizei, dann wären sozusagen die ganzen Strafverfahren hinfällig. Also sie müssten im Prinzip eigentlich annulliert werden. Und ich muss dazu sagen, es gibt tatsächlich momentan jetzt auch ein Rechtsverfahren. Es gibt einen Flüchtling, der klagt gegen den Polizeieinsatz. Also nicht nur allein gegen den Polizeieinsatz, sondern auch gegen seine Abschiebung nach Italien.
Jetzt kann man sich in der derzeitigen gesellschaftlichen Stimmung und bei der polizeilichen Praxis eigentlich kaum vorstellen, dass wirklich jetzt gesagt wird, ja, das ist rechtswidrig und wir betreten die Räume in einer solchen Landeserstaufnahmestelle nicht mehr. Seid ihr trotzdem guter Hoffnung, dass sich da was grundlegend verbessern wird?
Also ich denke, da wo dieser Rechtsstaat existiert und sich sozusagen auch gewisse Gesetze und Paragraphen geschaffen hat, dann da muss sich natürlich auch dieser Rechtsstaat dran halten. Es geht ja auch irgendwo noch um Kampf, was passiert oder welche Rechte haben die Geflüchteten noch in solchen Massenlager, wo die Menschen im Prinzip eigentlich eher der Willkür ausgeliefert sind, also in diesen Massenunterbringungen, wo massiv in die Freiheit der Person eingegriffen wird. Und ich denke, da muss man auch auf dieser Ebene versuchen zu kämpfen. Und das, was da der Rechtsstaat festlegt, das muss auch für die Flüchtlinge gelten. Und wenn dort Recht festgelegt ist, muss das auch für die Flüchtlinge gelten.
Soweit Walter von Aktion Bleiberecht zum möglicherweise unrechtmäßigen Polizeigroßeinsatz in der Landeserstaufnahmestelle Ellwang. Der Konzernbericht der Freiburger Stadtbau FSB für das Jahr 2017 wurde Anfang September im Bundesanzeiger veröffentlicht, nachdem er von den zuständigen Gremien abgenickt bzw. zur Kenntnis genommen wurde. Offiziell bei einer Pressekonferenz wurde er jedoch noch nicht vorgestellt. Unser Kollege Michel hat den Bericht trotzdem gefunden und sich durch den Zahlendschungel durchgekämpft. Im Mittagsmagazin Punkt 12 am Montag stellt er die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Bericht vor und was sie zum Beispiel für die FSB-MieterInnen bedeuten. Mathieu hat ihn zunächst gefragt, was seiner Meinung nach der Grund dafür ist, dass der Bericht noch nicht der Presse vorgestellt wurde.
Ja, heute wird ja eigentlich eine Aufsichtsratssitzung stattfinden. Und zwar, die soll beschließen, das, was der neue gewählte Oberbürgermeister ja angekündigt hat, nämlich ausdrücklich einen Mietenstopp im Bereich der FSB. Jetzt im Herbst standen an ungefähr knapp 1000 Mietparteien, also Haushalte, wo die Mieten hätten erhöht werden sollen. Davon waren viele, die noch sozial gebunden sind, 600 Wohnungen davon. Und am 1. Juli nächsten Jahres stehen ebenfalls Mieterhöhungen an. Aus der Kontroverse, die die Verteurer Freiburgs, also die grünen Stadträte Frei und Friebis, die in diesem Aufsichtsrat drinnen sitzen, wissen wir, dass die Mieterhöhung eine halbe Million zusätzlich in den Haushalt der Freiburger Stadtbau hinein schwappen lassen sollen. Jetzt muss man wissen, dass die Stadträte jetzt ja ein Fass aufgemacht haben. Sie haben jetzt über 10 Jahre lang ihrem Oberbürgermeister gefolgt und haben gesagt, die Angelegenheit Mieterhöhung in der Stadtbau, was immerhin 9000 Wohnungen, also 9000 Mietparteien von 110.000 in Freiburg ausmacht, ja, die gehören nicht mehr in den Gemeinderat. Obwohl das eine 100% Tochter der Stadt Freiburg ist, die Stadtbau, die einen klaren sozialen Auftrag hat und die preisgünstigen und guten Wohnraum für insbesondere Bevölkerungsteile zur Verfügung stellen soll, die einen relativ geringen Geldbeutel haben. Und nun, nachdem sie 10 Jahre blockiert haben, dass der Gemeinderat die Mieterhöhung debattiert und 2009 auch noch der Oberbürgermeister mit der Mehrheit aus CDU, Grünen und so weiter, die Stadträte, die als Aufsichtsräte in diesem Gremium fungieren, festgelegt haben auf Verschwiegenheitspflichten, dass sie nicht über interne Angelegenheiten aus den städtischen Gesellschaften berichten sollen, treten also praktisch die Stadträte Frei und Friebis an die Öffentlichkeit und sagen, jetzt wird aber die Sanierungs- und Neubautätigkeit der Freiburger Stadtbau gefährdet. Das ist in der Tat schon ein bemerkenswerter Vorgang, dass diese Herrschaften, die nun 10 Jahre lang insgesamt, ich glaube, ungefähr 20 Millionen, um 20 Millionen sind die Mieteinnahmen Ich muss jetzt lügen, in den letzten, seit Amtsantritt von Salomon erhöht worden und sind aus den Mietern herausgezogen worden, also dazu. Also wenn man sich das anguckt, dann muss man sich doch mehr als wundern, was da statt hat in dieser Stadt. Und es ist wohl offensichtlich auch der letzte Stand dieser beiden Stadträte. Ich weiß nicht, ob sie nochmal von ihrer Partei nominiert werden, um jedenfalls diesen Salomon-Kurs der Verteuerung und Verteuerung Freiburgs als das teuerste Pflaster aufrechtzuerhalten.
Sprich, solange diese Fraktion eine Mehrheit dann in der Freiburger Stadtbau hatten, um diese Verteuerung zustande zu bringen, haben sie das sozusagen vom Gemeinderat darin outgesourced und nun wollen sie das zurücknehmen, weil sie eine Mehrheit im Gemeinderat, aber vielleicht nicht mehr mit Martin Horn in der Freiburger Stadtbau.
Nein, das Perverse ist ja, sie haben sogar keine Mehrheit im Gemeinderat der letzten Gemeinderatswahl. Das haben sie ja auch nicht. Also der Witz ist ganz einfach, sie haben durch strukturelle Gremienbesetzung nach dem Verteilprinzip, die aus dem Gemeinderat gewählt wird, sich in allen entscheidenden Ausschüssen zwar eine strukturelle Mehrheit verschafft, also im Bauausschuss, im Hauptausschuss etc., allen beschließenden Ausschüssen haben sie eine strukturelle Mehrheit, obwohl sie nicht mehr die Mehrheit der Wählerinnen und nicht mehr die Mehrheit der Sitze im Freiburger Gemeinderat haben. Und dadurch, dass jetzt also praktisch mit dem Wechsel im OB-Job hin zu Horn, sind sie eine strukturelle Minderheit. Sie versuchen ja jetzt über verschiedenste Formen, sei es, dass sie es lancieren an die Öffentlichkeit, sei es, dass sie mobilisieren Freunde aus dem Kreis der Wohnungsbauunternehmen, die sich ja an der Preisentwicklung in Freiburg, die ganz maßgeblich ja immer angestoßen ist durch den größten Wohnungseigentümer, nämlich die Freiburger Stadtau, was sich ja immer im Mietspiegelmieten auch wieder in Erhöhung niederschlägt. Jede Runde, die die Stadtbau dort gemacht hat, führte ja dann im nächsten Mietspiegel wiederum zum Anstieg des Gesamtmietenniveaus in Freiburg. Und ihre Vorgabe war ja immer, dass die Stadtbau nicht ihren sozialen Auftrag, sondern immer den Verkehrswert, der in Freiburg am Markt erzielbar ist, dass dies in die Mietsteigerung der Freiburger Stadtbau eingeht. Also diese Politik haben sie ja nun in extenso hier durchgeführt mit mehr als zweifelhaften Resultaten, insbesondere für die Mieterinnen und Mieter dieser Stadt.
Wenn wir jetzt auf den Konzernbericht genauer schauen, fangen wir mit den ganz großen Zahlen über die gesamte Freiburger Stadtbau. Insgesamt betrachtet macht sie Überschüsse und zwar hat sie die zwischen 2016 und 2017 ihre Überschüsse von 8 auf 12 Millionen Euro erhöht. Wie kommen diese Überschüsse zustande?
Rund gerechnet, wenn ich jetzt mir mal den Advocatus Diabolo spielen darf, nämlich den kaufmännischen Geschäftsführer der Stadtbau, dann liegt das daran, dass er so gut wirtschaftet und insbesondere die Profitabilität des Bauträgergeschäftes sei der Grund. Und um diesen mal ein bisschen zu konterkarieren, muss man feststellen, dass sowohl in diesem Geschäftsbericht als auch im vorherigen Geschäftsbericht ausdrücklich festgelegt ist, dass das Bauträgergeschäft zu diesem Ergebnis nicht beiträgt. In diesem Jahr hat das Bauträgergeschäft ein Minus von 2,8 Millionen gemacht, im Jahr zuvor 5,5 Millionen. Und selbst wenn man zu Ehren von Herrn Klausmanns Theorie operieren würde, dann hat über den Zeitraum von 10 Jahren das Bauträgergeschäft, also der Bau von Eigentumswohnungen, das sind mittlerweile mehr als 50% des Neubaus der Stadtbau, hat das Bauträgergeschäft bei einem Gesamtvolumen von 125 Millionen Euro, die in den letzten 10 Jahren aus Eigenmitteln vorgestreckt worden sind, gerade mal 4 Millionen erbracht. Also in 10 Jahren, das heißt pro Jahr im Schnitt gemittelt vielleicht 400.000 hätte es beigetragen. Aus 400.000 wird man keinen Überschuss von 11 Millionen beziehungsweise 12 Millionen erzielen können. Natürlich kommt das aus dem Geschäft mit den Sozialmietern dieser Stadt oder mit Menschen, die geringes Einkommen haben, weil von Sozialmieter kann man ja nicht mehr reden, weil Herr Klausmann sich konsequent geweigert hat, mit Deckung des grün-schwarzen Mehrheit im Aufsichtsrat, konsequent geweigert hat, die Sozialbindungsverlängerungen von Wohnungen, die ursprünglich öffentlich gefördert worden sind, zu verlängern. Und das Angebot des Landes, das in dieser Hinsicht sehr komfortabel existiert hat, in seine Planung mit aufzunehmen. Im letzten Jahr, im vorletzten Jahr 2016, hat die Stadtbau trotz eines massiven Wohnungsbedarfes nicht eine einzige Mietwohnung fertiggestellt. Im letzten Jahr hat sie es gerade fertiggebracht. Statt der geforderten 150 bis 300 Handlungsprogramm Wohnen ausdrücklich gefordert, 80 Wohnungen fertigzustellen. Sie hat jetzt 190 Mal im Bau, die vielleicht auf das Jahr in diesem Jahr fertiggestellt werden und im nächsten Jahr fertiggestellt werden. Mietwohnungsbau. Man sieht an dieser Dimension, die Mieter werden als Cashcow benutzt, um hier ein Unternehmen, das eine Eigenkapitalquote von 30% hat, aber in den Mietwohnungsbau mit Finanzierungsraten von 20% nur einsteigt, aber nur beim Eigentumswohnungsbau voll finanziert. Ja? Aus dem Mieterlösen der Mieter werden Geschäfte bis wo sich andere goldene Nasen dran verdienen. Und das ist ein absoluter Skandal und es ist mehr als berechtigt, dass dies jetzt zumindest zur Neujustierung dieser Politik auf ein Jahr mit einem Mietenstopp versehen wird. Und wenn dann Gemeinderäte wie die Gemeinderäte von den Grünen, Frei und Friebes, ihre alte Allianz, nämlich die CDU mit Graf Kageneck und die Freien Wähler, die eben wie gesagt keine strukturelle Mehrheit mehr haben, und dann noch die heuchlerische Frage stellen, ob das Sanierungs- und Wohnungsbauprogramm, Mietwohnungsprogramm, denn dadurch nicht beeinträchtigt wird, wenn diese Mieterhöhungen nicht durchgesetzt werden gegen die weiteren Mieter, dann ist das ein Skandal ohnegleichen und solchen Leuten sollte wirklich jegliches Vertrauen entzogen werden und sie sollten abgewählt werden in dieser Stadt. Also es macht mich richtig gehend wütend bis zum geht nicht mehr, was dort hintenrum für Strippen gezogen werden, um einen sinnvollen Entlastungsschritt für Freiburger Mieterin am Beispiel der Stadtbau. Natürlich, das hat Folgewirkungen. Die beiden Herren Frei und Friebes sind ja auch gegen Erhaltungssatzungen, wenn es im Quartier zum Beispiel Quäkerstraße geht. Sie haben auch hier lanciert an die Bauverwaltung ihres Parteifreundes, dass dort keine Erhaltungssatzung kommt. Jetzt wird eine Erhaltungssatzung bzw. ein Verbot von Wohnbebauung auf dem Gelände, wo das Stadion gemacht wird, im Unigelände gemacht. Die Kapazitäten der Bauverwaltung werden orientiert offensichtlich darauf, dass Wohnen in dieser Stadt immer teurer werden soll durch Verknappungsangebote. Auch in diesem Geschäftsbericht sind wiederum 8 Eigenheime verkauft worden aus dem Bestand der Freiburger Stadtbau, das sogenannte Reihenhausprogramm. Auch dies schlägt wiederum der Entzug des Mietwohnungsmarktes von recht relativ gesehen noch preisgünstigeren Eigenheimen, die in der Gartenstadt stehen. Das hat der Gemeinderat mit mir halt beschlossen, noch unter grüner Führung und unter Führung von Oberbürgermeister Salomon. Also diese Politik, die Mieter als Cashcow benutzt und fortgesetzt, jetzt immerhin nach der Bestellung einer zusätzlichen technischen Geschäftsführerin auch mal zu Vorteilen führt, zum Beispiel, dass die Stadtbau anfängt aufzustocken oder dass die Stadtbau nicht nur einfache Solarstromprojekte macht, sondern Mieterstromprojekte, die auch den Mietern was bringen können. Ja, diese leichten Korrekturen sind zwar da, aber sie werden noch nicht in der vollen Breite eingesetzt. Ganz zu schweigen von bestimmten architektonischen Unleistungen, die wir auch in der ECA-Siedlung oder sonst wo beobachten können, wo die nächsten 190 Wohnungen dann gebaut werden. Aber trotz und alledem, man muss dazu noch wissen, die Stadtbau hat an den Cashpool der Stadt Freiburg zusätzlich, und jetzt können wir auch nochmal wieder die Dimension sehen, wir haben also einen Jahresüberschuss von 11 Millionen, was eine Umsatzrendite von 17% ist. Eine Umsatzrendite von 17%. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ja? Da würden sich andere die Finger nach abschlecken. Diese hat gleichzeitig noch eine Forderung an die Stadt Freiburg in Höhe von 7 Millionen Mark zum Bilanzzeitpunkt, Stichpunkt, von 7 Millionen Euro, weil sie Teil des Cashpools ist, also wo Überschüsse, die in einzelnen Unternehmen oder in einzelnen Abteilungen der Stadtverwaltung anfallen, ausgeliehen werden an andere Teile der Stadtverwaltung, um andere Projekte zu realisieren. Wenn man sich das auch nochmal vor Augen führt, ja, dass also auch in dem kurzfristigen Ausleihpool in dieser Bilanz noch weitere 7 Millionen drinne stecken, dann kommen diese Herren doch tatsächlich und die Fraktionen der Grünen und der CDU und der Freien Wähler machen dort mit und wollen ernsthaft in Frage stellen, dass man ein Jahr lang keine Mieterhöhung macht in der Stadtbau. Das ist ein Skandal, der kann nicht genügend skandalisiert werden, was hier für eine Politik von diesen grünen Patronen und Patterchen gemacht wird.
Eine weitere Zahl aus dem Konzernbericht lautet, dass die Freiburger Stadtbau mehr langfristige Kredite genommen hat dieses Jahr, um sich zu finanzieren. 25 Millionen Euro. Was hältst du davon, in Zeiten, wo die Zinsen niedrig sind?
Also erstens ist es so, dass beinahe jeder Bau mittlerweile fremdfinanziert ist. Wenn man sich mal die Quote anguckt, die Quote sagt, sie will 80% ihres Mietwohnungsbaus fremdfinanzieren. Das sind meistens 10-jährige Kredite. Sie kriegen relativ gute Margen, weil sie eine relativ hohe Eigenkapitalstruktur da drin haben. Insgesamt ist die Zinsbelastung, die aus Mieten bezahlt werden muss, gesunken um, ich glaube, ein paar hunderttausend Euro von 7,6 auf 7 Millionen. Wenn man sich das anguckt, dass gleichzeitig da reinfließt in Mietwohnungsbau und Bauten in Anzahlung, du hast das Bruttovolumen ja genannt, 54 Millionen, da muss man allerdings rausrechnen, dass die Stadtbau von der LBBW fertige Wohnungen, die sie bis jetzt bewirtschaftet hat, zum Preis von 25,5 Millionen, das haben sie nebenher auch noch gemacht, ja. Also 11 Millionen, 25,5 Millionen, 7 Millionen. Also man sieht jetzt hier die Dimensionen überhaupt, die da vorhanden sind. Da wurden also 233 Wohnungen in Munzingen und in Hochdorf der LBBW abgekauft, noch zusätzlich dazu. Also, wenn man das rausrechnet, dann hat man diese Quote von 80% Fremdfinanzierungsanteil drin. Das ist bezogen auf die gegenwärtige Finanzlage nicht schlecht. Wenn man insgesamt die Stellschrauben neu macht und wenn man praktisch das Element des Eigentumswohnungsbaus ein bisschen reduziert und stattdessen mehr in den sozialen Wohnungsbau und dann die Refinanzierung wieder in dieses Revolvierende, wird man höhere Eigenkapitalquoten sicherlich beim sozialen Wohnungsbau von der Stadtbau verlangen müssen. Aber ich sage jetzt mal 11 Millionen, die Ausdehnung insgesamt im Millionenbereich. Es ist genügend Geld da, um diesen einen Wirtschaftsplan durchzuführen, der klar und deutlich soziale statt Profitmaximierungsgesichtspunkte zum Grundlage hat.
Wenn man nochmal auf diese Überschüsse zurückkommt, wem nutzen diese Überschüsse? Wo fließen die dann ein?
Die Überschüsse fließen in gewisser Weise natürlich in den Eigentumswohnungsbau ein und in gewisser Weise natürlich könnten sie einfließen natürlich auch in den Sanierungsbestand. Es gibt ja einen Sanierungsstau in der Stadtbau. Es wird zwar ein Programm abgearbeitet. Wenn man jetzt mal die Grundlage sich anguckt, sind die indirekten Wirkungen beinahe die interessanteren, ja. Also die Stadtbau kann am Markt operieren, kann, wie gesagt, 233.000 Wohnungen, wozu man dazu sagen muss, vorher war das unterfinanziert. Also sie hat weniger Mieteinnahmen aus diesen LBBW-Wohnungen gehabt, als sie an den Gesamtgeneralvertrag an die LBBW abführen musste. Das heißt, die Mieter haben auch nochmal bestimmte Margen, Gewinnmargen der LBBW mitfinanziert. Nur mal am Rande, die Gesamtheit der Mieter der FSB. Ja, wo fließt das rein? Im Prinzip in ein relativ Anheizen des überteuerten Eigentumswohnungsbau in Freiburg, also dieses Marktsegment. Also das ist ja das, was am meisten explodiert ist. Klar, das hat auch andere Faktoren, wie zum Beispiel Baukapazitäten, die am Rande sind und dort wurde nicht gebaut. Aber insgesamt steigt ja insbesondere das Eigentumswohnungsbauniveau im Preisniveau wahnsinnig in die Höhe. Da ist die Stadtbau ein großer Player einfach da drin.
Also sprich, die Mieterinnen der Stadtbau subventionieren den Eigentumswohnungskäufern ihre Wohnungen?
Das kann man so nicht sagen, nein. Also ich habe ja gesagt, also ich habe ja die letzten 10 Jahre mal ausgerechnet, in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung dargelegten Daten kann man sagen, das waren diese 4 Millionen, die ich gesagt habe, also jährlich im Schnitt 400.000, haben sie nochmal drüber bezahlt. Wenn man dagegen rechnet natürlich, dass sie gleichzeitig durch Fusch am Bau früherer Bauten im Eigentumsbereich, wo die damaligen Erwerber sich von denen noch Geld zurückgeholt haben, dann ist das durch das ungefähr aufgebraucht gewesen. Das nur mal nebenher bemerkt zur vorherigen Dekade. Dekade der Stadtbaupolitik, wo sie angefangen hat, in das Eigentumswohnungsbaugeschäft als zentraler zusätzlicher Säule einzusteigen. Da hat sie nämlich auch Schadinvestitionen einfach drin gehabt, weil sie schlecht hat gebaut und eine schlechte Bauaufsicht gemacht hat. Also insofern ist das also eher ein Nullsummenspiel, wenn man die letzten 20 Jahre sich anguckt da drin. Aber tatsächlich ist, jede müde Euro kann nicht doppelt ausgegeben werden. Das ist erstmal eine Tatsache. Und im Prinzip ist dieses der Bestand an Mietwohnungen und das Sanierungsprogramm und das Modernisierungsprogramm dazu, was ja teilweise stattfindet, was teilweise dann entweder in die Umwandlung von Eigentumswohnungen, Binsengrün 34 ein Beispiel zu nehmen, oder jetzt, wenn Altwohnungen aus den 60er Jahren saniert werden, die, was die Bewohner sagen, durchaus einen guten Standard haben in der Sanierung. Dann werden obendrauf weitere Mietwohnungen gebaut. Und diese Mietwohnungen, also das ist das erste Mal, dass die Stadtbau aufstockt, die werden nach Kriterien der Freifinanzierung, also wirken auch wiederum auf den Mietwohnungsmarkt mit höheren Mieten ein. Und so geht dieses Karussell, was insgesamt der Wohnungsbauwirtschaft zugutekommt, angestoßen von der Freiburger Stadtbau als größten Eigentümer von Miet- und bewirtschafteten Eigentumswohnungen, geht dieses Karussell immer weiter. So kann man das vielleicht am besten ausdrücken. Also eine direkte Subventionierung wird, das wäre nachzuvollziehen mit einer Innenrevision allenfalls, ob nicht tatsächlich auch bauplanerische Leistungen zum Beispiel oder baubegleitende Leistungen tatsächlich real nicht hätten noch mehr zusätzlich in den Aufwand reinbezogen werden müssen. Also es ist auf jeden Fall, wenn man jetzt so Häuser anguckt, wo 50-50 drin ist, ja, also Eigentumswohnungen und Mietwohnungen, dann muss man sich natürlich schon fragen, ist denn tatsächlich wirklich alles richtig zugerechnet worden in den Bauplanungsleistungen, in den gesamten Leistungen der Bauabwicklung? Ist das eigentlich alles richtig dazugeordnet worden? Das kann nur eine Innenrevision machen.
Wenn es um einzelne Mieterinnen geht, stellt man fest, dass es weniger Zwangsräumungen gab als im Vorjahr, ungefähr 40 statt fast 90 im Vorjahr. Davon waren anscheinend nur 24 gerichtlich erlaubt. Was zieht man daraus?
Offensichtlich geht sie durchaus energisch vor. Also die Zahl 90 finde ich schon eine ganz schön nicht schlechte Anzahl, so mal gesehen. Wenn man weiß, dass auch viele der Mieterinnen und Mieter dort sehr finanziell prekär sind, selbst wenn sie, danach fragt jetzt ja der Herr Frei mal wieder, Leistungen zum Unterhalt bekommen, nicht nur zum Unterhalt, sondern auch zur Miete. Also sind sehr finanziell sehr prekär. Und da wird dann doch schon offensichtlich angesetzt, sage ich jetzt mal. Die Tatsache, dass 24 zu 8, also was waren es, 54 und in 50ern und 24 sind nur gerichtlich durchgekommen, zeigt auch, dass es sehr offensichtlich eher ein offensiveres Verhältnis da drin ist und dass die Gründe von den Gerichten und Freiburgs Richter sind nun nicht gerade sehr mieterfreundlich, dass die offensichtlich nicht immer durchzogen, wie sich das die Stadtbau vorgestellt hat. Einfacher scheint es zu gehen in den Ketten, wenn man jetzt so das Sanierungsgebiet Haslach Süd anguckt oder sonst was, wo die Umzüge dann in andere schon modernisierte Wohnungen stattfindet, das scheint offensichtlich einfacher zu sein. Aber insgesamt ist die kommunizierte Leerstandsquote der FSB mit 0,03% reiner Schmuh, weil sie die sofort beziehbaren Wohnungen nur benennt. Und insgesamt ist es auch so, dass ungefähr 260 Wohnungen der FSB, das ist zwar nur eine Quote von um die 2% des Wohnungsbestandes, stehen jeweils im Jahresschnitt leer. Das kann natürlich an Sanierungen liegen, das kann natürlich an geplanten Abrissen liegen, etc. Das, aber trotz alledem ist es durchaus kein geringer Umfang und dass da durchaus auch Zweckentfremdung stattfindet, wie zum Beispiel hier in der Adlerstraße 2, wo einfach eine Wohnung ermietet wird vor einem Jahr und seit einem Jahr leer steht. Das ist auch ganz offenkundig, also dass da auch durchaus politische Zwecke manchmal mit verbunden werden.
Gab es weitere wichtige Erkenntnisse in dem Bericht?
Nachdem, wie ich es am Wochenende durcharbeiten konnte, gäbe es noch viel zu sagen, aber ich glaube, ich habe jetzt auch sehr viel zugeschüttet, war ja jetzt auch ein sehr langes Gespräch zwischen uns beiden. Aber die Ertragslage ist wirklich mehr als positiv, so bewertet das der Geschäftsführer. Und die Neujustierung könnte sehr gut stattfinden, dass man dort andere Akzente setzt. Und diejenigen, die um jeden Preis nun ihren Zwergenaufstand dort machen, wie die Abgeordneten und die Stadträte Frei und Friebes, denen sollte man wirklich endlich die rote Karte zeigen.
Das meint unser Gemeinderatskorrespondent Michel. Auf dem Marsch für das Leben war am vergangenen Samstag laut Medienberichten mehrere tausend Abtreibungsgegner. Unsere Kollegin Eva war am Wochenende in Berlin auf der Gegenveranstaltung gegen die selbsternannten Lebensschützerinnen. Der Paragraph 219a verbietet Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft und war Anlass der Demo. Nach Evas Eindrücken hören wir noch einen Redebeitrag der Rapperin Suki.
Zum Hintergrund, es war eine Demo im Zusammenhang mit dem Paragraphen 219a. Ich denke, wir sind alle informiert, wo auch diverse Frauenärztinnen verurteilt wurden oder angeklagt wurden. Die sogenannten LebensschützerInnen haben an diesem 22. September aufgerufen zu einer Großkundgebung und Demonstration. Die hat da stattgefunden und ich glaube, das war dann auch der Anlass, warum diese Gegendemonstration mit diesem schönen Titel What the Fuck eben auch mobilisiert hat. Die LebensschützerInnen haben eine viel größer angelegte Demonstration abgehalten in Berlin an diesem Tag. Von der habe ich nichts mitbekommen, denn die war auf einer ganz anderen Route. Das war schon mal das erste Interessante. In Freiburg kennt man das so, dass man dann stört, also dass man zum Beispiel Pius Brüder hingeht und diese Demonstration stört. Hier war das mehr oder weniger bewusst, nehme ich an, oder aus Sicherheitsgründen so angelegt, dass es eine komplett andere Route ist, so dass die sich gar nicht erst begegnen, was Vor- und Nachteile hatte. Es waren ungefähr, also was ich im Internet gelesen habe, 1500 TeilnehmerInnen. Mir kam es ein bisschen weniger vor. Ich war so ein bisschen überrascht und dachte, oh cool, jetzt bin ich mal in Berlin und jetzt sehe ich mal, wie das so richtig funktioniert, so eine Demonstration.
Bei der Gegendemo.
Bei der Gegendemo, genau. Ich kannte es bisher nur aus Freiburg, muss aber sagen, dass so im Verhältnis zur EinwohnerInnenzahl das dann doch recht beachtlich ist, was wir hier in Freiburg hinbekommen. Also ich fand es jetzt gar nicht so berauschend viel in Berlin, aber natürlich waren es viele Leute. Und ja, also so die gleiche, ich würde mal sagen, so die gleiche Art von Menschen, also sehr sympathische Leute, die dann eben auch ihr, also wirklich auch ambitioniertes Programm durchgezogen haben, also auch einen richtigen Rundgang. Los ging es unter den Linden. Es endete am Bebelplatz nochmal mit einer Abschlusskundgebung mit verschiedenen Inputs.
Ja, und auf dem Marsch für das Leben in Anführungsstrichen, wie viele Leute waren da, weißt du das?
Das weiß ich nicht auswendig, also mit Sicherheit mehr. Ich habe jetzt gestern zufällig auch im Radio einen Bericht dazu gehört, bei Deutschlandradio. Und da klang so ein bisschen durch, dass es jetzt nicht nur die ganz extrem furchtbaren fundamentalistischen ChristInnen und AfD-Leute waren, sondern da waren durchaus auch, in Anführungszeichen, normale Menschen, die grundsätzlich gegen oder vielleicht sogar aus ihren guten Gründen gegen Abtreibung eingestellt sind und die sich auch sehr daran stören, dass dann so Leute wie die AfD da mitmachen. Wenn für die Gegendemonstration ist es natürlich alles so eine Suppe. Ich meine nur, also man muss da auch nochmal differenzieren.
Aber was heißt das denn, wenn dann so viele da sind, die du jetzt auch als politisch jetzt nicht ultra rechts einschätzt? Ist das ein Ausdruck von dem Backlash, den wir gerade haben, also dass so Positionen zurückgehen oder was denkst du dazu?
Ich glaube, die Positionen waren schon immer da. Also konservative Positionen, wie wir sie in der CDU, CSU finden. Aber die sind ja, denke ich, in einem Spektrum, wo man vielleicht noch diskutieren sollte und kann oder mit denen man eigentlich noch am ehesten diskutieren könnte.
Wie breit ist denn da aufgerufen worden, wenn du sagst, also von feministischer Seite oder gegen Demonstrantenseite waren 1500 da und von den anderen so viele?
Aber wir wollten ja hier über die Gegendemonstration reden, die ja viel spannender und wichtiger ist. Was ich so ein bisschen schade fand, ist eben dadurch, dass es auch getrennt war, so hermetisch abgeriegelt, war die Zielgruppe war es mal wieder so typischerweise, wir erklären es uns selber oder wir motivieren uns selber. Also die Ansprache ging irgendwie nochmal so zurück an die Leute, die sowieso schon so denken.
Wisst ihr, was ich meine? So eine interne Ansprache. Es gab ganz wenig Publikumsverkehr, Laufverkehr, weil das an einem Ort stattfand, wo keine Einkaufsstraße war zum Beispiel. Da sind keine Menschen rumgelaufen, die das mal zufällig dann mitkriegen, was da los ist. Das fand ich ein bisschen schade. Die Route war einfach ungünstig ausgewählt. So, also wir hatten unseren Spaß, wir haben uns gefreut, wir haben uns bestätigt gefühlt und auch mal die Energie war unglaublich. So, also eine sehr positive Energie war da, nur ich fand es halt schade, dass nicht gerade in Berlin mal so ein wirklich breites Publikum oder auch irgendwelche Touris da mehr angesprochen worden sind.
Es gab ja ein ziemlich buntes Programm.
Ja, also im Prinzip von 12 bis 16 Uhr, klingt jetzt nicht so lang, aber das war wahnsinnig gut organisiert und wirklich fast pünktlich kamen die Redebeiträge. Es gab so ein Timetable online mit verschiedenen Stationen und Inputs. Ich habe nicht alles mitbekommen, ich habe eher so die Mitte und den Schluss mitbekommen. Am Anfang war wohl auch die Bettina Gaber da, das ist eine Gynäkologin, die angezeigt wurde aus Berlin. Das hätte ich sehr spannend gefunden, darum ging es ja auch. Und ansonsten verschiedene Organisationen, Aktionen, Standesamt, politische Parteien auch, Grüne Jugend. Und ich habe dann eher so den kulturellen Teil mitbekommen und die internationalen Aktivistinnen. Also kulturell war das dann Suki, von der hören wir auch gleich noch den Input. Hip-Hop zu dem Thema und die internationalen Beiträge kamen aus Polen, Argentinien und Irland.
Ist ja in Irland eigentlich, wie ist da der Stand der Dinge gerade?
Naja, die haben ja jetzt abgestimmt und zwar für die Fristenregelung, also für die ein wahnsinniger Erfolg haben die gefeiert. Und ich glaube, ohne den Beratungszwang, was wir in Deutschland ja noch haben. Also im Prinzip ist da Nordirland nicht, aber Irland uns voraus. Man staunt.
Ja, da haben die Frauen auch sehr gekämpft. Ja.
Also, aber man sieht auch, es bringt was. Und das war auch so motivierend. Also diese Ansprache von dieser Irin, die war emotional sehr bewegend, weil sie gesagt hat, ja, also kämpft weiter und wir helfen euch. Und es bringt was.
Polen dagegen hinkt weiterhin hinterher im europäischen Vergleich wahrscheinlich. Ja. Ja, wollen wir dann uns mal Suki anhören? Ja.
Genau, die hat mal wieder typischerweise sehr schlaue Sachen gesagt.
Hallöchen, schön, dass ihr da seid, sehr wichtig. Ich meine mich zu erinnern, dass ich, als ich als Kind das Wort abtreiben und mir es nicht mehr gewahr, in welchem Kontext erstmalig hörte, an einen Pinguin auf einer Eisscholle dachte, die sich von einer Eisinsel löst und gemächlich ins Meer hinausschippert, wie ein kleines Floß, ganz unbehelligt von der Welt. Engelmacherin, einen Engel draus machen, war dann das nächste Begriffsmaterial, das mir in jungen Jahren unterkam. Davon hatte ich auch eine romantische, melancholische Vorstellung. Versöhnlichkeit schien mir als Kind offenbar schon ein bekanntes Gefühl. Das etymologische Wörterbuch, also das Wort Herkunftswörterbuch, verrät, dass der Begriff Abtreibung seit dem 16. Jahrhundert für Schwangerschaftsabbrüche gebraucht wird und sich auf eine Idee von in eine andere Richtung bringen bezieht. Und auch wenn heute Schwangerschaftsabbruch mein favorisierter Term ist, weil er sachlich beschreibt, was unternommen wird, ist die Vorstellung des in eine andere Richtung springen wohl in mir. Denn es geht um das Leben, das in eine andere Richtung gebracht wird, und zwar das Leben derjenigen, die die Verantwortung in erster Linie über das eigene Leben trägt. Und das ist das Leben der Person, die entscheidet, welche Verantwortung sie übernimmt. Die Verantwortung über einen Schwangerschaftsabbruch oder die Verantwortung über eine Elternschaft. Weitere Optionen sind real und praxisklar, seien an dieser Stelle aber rausgerechnet. Ich war nur einmal in meinem Leben schwanger. Zum richtigen Zeitpunkt, gewünscht, gewollt, geplant, heute von Herzen gerne Mutter eines 4-jährigen Kindes. Aber die Vorstellung, gegen meinen Lebensentwurf, gegen meinen Wunsch, gegen meine Möglichkeiten, gegen meine Planung, gegen mein Selbstvertrauen, gegen meine Selbstbestimmung, gegen meine Entscheidung, eine Schwangerschaft nicht abbrechen zu dürfen, zu einer Schwangerschaft gezwungen zu sein, ein Leben lang Verantwortung zu tragen, obwohl mir meine Vernunft und mein Gefühl sagen, dass ich noch nicht so weit bin, dass es mich überfordert, dass ich nicht ausreichend Unterstützung habe, dass ich Angst davor habe, dass ich mir für mein Leben etwas anderes wünsche, dass ich schlichtweg nicht will. Diese Vorstellung ist mir kaum möglich, denn ich bin sehr empfänglich für emotionalen Druck. Ich bin empfänglich für Menschen, die mir, wie es in meiner Familie immer hieß, in die Seele scheißen. Das geht über Mimik, Schweigen, Unterschwelligkeiten, aber vor allem geht es über Worte. Auf babycaust.de, der Website des Abtreibungsgegners Klaus-Günther Annen, der vom Europäischen Gerichtshof vor 2 Tagen mit der Klage, weiterhin Abtreibung mit dem Holocaust vergleichen zu dürfen, scheiterte. Yay. Auf dieser Website findet sich das komplette Spektrum der Begriffe und Narrative, die diesen moralischen Druck für Menschen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden wollen, unerträglich machen müssen. Auf der Website finden sich Bilder von zerschnittenen Embryonen, überall tropft Blut, im Kontrast Fotos von lachenden Babys. Zwischen diesen visuellen Manipulationen werden Mord, Hinrichtung und Abtreibung unmittelbar parallelisiert. Es ist konstant die Rede von vorgeburtlicher Kindstötung, davon, dass eine Mutter, die liebt, ihr Baby nicht tötet. Und die Parallele zu Shoah wird fortwährend gezogen. Im Nationalsozialismus haben sie alle nicht, wollen sie alle nichts gewusst haben wollen. Heute wird über die 110.000 jährlichen Abtreibungen geschwiegen. Das ist die Agenda auf der Seite. Er schreibt außerdem, Zitat, der Dritte Weltkrieg, der Krieg gegen die ungeborenen Kinder, bringt jährlich weltweit über 40 Millionen Kindern den Tod. Geschmacklosigkeit ist, wenn der sehr deutsche Witzeerzähler Fips Asmussen Sätze wie Abtreibung müssen ins Stammbuch eingetragen werden, als entfernte Verwandte von sich gibt. Geschmacklosigkeit ist, wenn Berliner Rapper für Satireparteien im Wahlwerbespot einen Drahtkleiderbügel in die Kamera haltend kriminelle Kinder abtreiben mit kriminelle Kinder Ausländer abschieben analogisieren. Was sogenannte Lebensschützerinnen mit der Verwendung der Tötungsmetapher machen, ist nicht nur anmaßend perfide und zutiefst unmoralisch. Es ist selbst tödlich, Menschen, die diese Entscheidung ganz gewiss nicht leichtfertig im Vorbeigehen treffen, mit solchen schweren Vorwürfen zu überziehen, die hochgradig einschüchternd, demoralisierend und manipulativ sind. Auf den Websites der Abtreibungsgegnerinnenschaft ist immer wieder davon die Rede, dass Frauen Abtreibung als traumatisch erleben. Ich denke, es ist traumatisch, in eine Verantwortung gezwungen zu werden, der ich nicht gewachsen bin oder die ich nicht will. Und es ist auch traumatisch. Und es ist auch traumatisch, so fürchterlich stigmatisiert zu werden, verglichen zu werden mit Faschistinnen, die Millionen von Menschen genozidierten. Und was kann man von einem Menschen mehr verlangen als eine gesunde Selbstentschätzung? Die eigenen Ressourcen auszuloten, klar zu wissen und zu artikulieren, was möglich ist, aus eigenen Kräften zu schaffen und was nicht. Wir als Feministinnen, als Antifaschistinnen dürfen weder diesen Geschichtsrelativismus dulden, noch können wir unsere Genossinnen, Geschwister und Freundinnen diesen unmenschlichen Vorwürfen ausliefern. My body, my choice fasst alles zusammen, worauf es ankommt. Es ist mein Körper und ich entscheide darüber, in jeder Hinsicht. Fat-Shaming, Colorism, Genitalismus, Lookismus sind Angriffe, gegen die wir uns zur Wehr setzen. Their body, their choice. Gegen den sprachlichen, moralischen, politischen Zugriff auf Körper müssen wir uns nicht nur wehren, wir müssen ihn auch abwehren, bevor er eine oder einen von uns trifft. Es ist dein Körper. Du verfügst und entscheidest darüber, ohne Wenn und Aber. Aber lass mich der Schild sein, der schützend vor dir steht, in diesem patriarchalen Krieg weltweit. Alerta!
Soweit der Redebeitrag der feministischen Rapperin Suki bei den Protesten gegen den rechten Marsch für das Leben am Wochenende in Berlin. Die Kämpfe um Klimagerechtigkeit, Kohleausstieg und konkret auch um den Erhalt des Hambacher Forstes gehen seit Jahren. Das Bündnis ist breit. Auch der BUND setzt sich auf verschiedenen Ebenen ein, sowohl juristisch mit Klagen zum Naturschutz des Waldes, als auch zum Teil innerhalb der Kohlekommission. Auch ist er eine von vielen Gruppen, die am kommenden 6. Oktober zur Großdemonstration zum Erhalt des Hambacher Waldes aufrufen. Wir sprachen mit Frau Löffel-Sand, Referentin für Energiepolitik beim BUND.
Was den Erhalt des Hambacher Forstes angeht, da sind Sie ja zum Beispiel auch mit Klagen über all die Jahre schon immer unterwegs gewesen. Im Moment ist auch eine Klage anhängig vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Der Stand der Dinge ist, dass wir auf eine Entscheidung warten, was ist juristisch etwas komplex. Einen Eileintrag haben wir gestellt vor Gericht, der dafür sorgen soll, dass das Gericht darüber entscheidet, ob RWE jetzt aktuell roden darf oder nicht. Die Klage, die wir da führen, bezieht sich eigentlich darauf, dass der Hambacher Wald derart schützenswert ist, dass er unter europäisches Naturschutzrecht gestellt werden müsste. Und diese Klage wird aber voraussichtlich erst im nächsten Jahr behandelt. Und wir wollen halt dafür sorgen, dass jetzt nicht vorab der Wald abgeholzt wird, um den es dann eigentlich noch zu entscheiden gilt. Und daher halt dieser Eilantrag bei Gericht. Und da ist der Stand, dass wir Mitte Oktober erwarten, dass es bis Mitte Oktober zu einer Entscheidung kommt.
Gibt es eine Einschätzung von Ihrer Seite?
Wir finden unsere Argumentation sehr stichhaltig, aber vor Gericht weiß man nie, ob man gewinnt oder unterliegt. Wir hoffen natürlich das Beste.
Aktuell hat ja auch Greenpeace ein Rechtsgutachten machen lassen. Das war jetzt gerade heute in den Meldungen. Geht das in eine ähnliche Richtung?
Greenpeace hat ein Gutachten dazu gemacht, was unsere Argumentation im Grunde auch untermauert. Wir sagen, dass RWE gar nicht roden müsste, weder jetzt noch künftig, aus verschiedenen Gründen. Also einmal, weil es aus klimapolitischen Gründen und Erwägungen gar nicht mehr erlaubt wäre, diesen Wald bzw. die Kohle darunter zu nutzen und der Tagebau sowieso eine Endlichkeit hat aus diesen Gründen und deshalb der Wald eben auch einfach stehen bleiben kann. Und RWE argumentiert aber mit verschiedenen technischen Gründen, warum es gar nicht anders ginge, als den Wald zu vernichten. Und darum geht es sowohl in dem Gutachten von Greenpeace als auch in früheren Stellungnahmen des BUND. Wir sagen, das ist so nicht haltbar und natürlich kann man den Wald erhalten.
Vielleicht nochmal benannt, also der Wald war ja ursprünglich 4000 Hektar groß und ist jetzt nur noch 200 Hektar groß und es geht nochmal um 100 Hektar von Rodung, worum ja jetzt auch gerade im Moment von verschiedenen Gruppen, Umweltorganisationen und Aktivistinnen und Aktivisten die Kämpfe gehen. Jetzt aber nochmal eine andere Ebene, Sie sind auch in der Kohlekommission als BUND.
Darf ich nochmal was dazu sagen, das ist was ich gerne richtig stellen würde. Der Wald hat immer noch über 500 Hektar und was allerdings richtig ist, ist, dass RWE im Moment anstrebt, zu etwa 100 Hektar zu roden. Tatsächlich ist es mehr als erlaubt wäre nach aktueller Tagebaugenehmigung und auch deshalb sehr fragwürdig, weil anzunehmen ist, dass RWE auch hier auf Vorrat roden will, weil sie eben genau befürchten, dass die Kohlekommission zu anderen Ergebnissen kommt oder eben auch ein Gerichtsurteil in unserem Sinne natürlich ihre Arbeiten unterminieren würde. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen viel größeren Gebiet, als oft in Rede steht und tatsächlich schutzwürdig nach europäischem Naturschutzrecht, wie sogar für 900 Hektar die ehemaliges Waldgebiet und noch heute aktuelles Waldgebiet umfassen.
Vielen Dank. Gibt es immer unterschiedliche Zahlen. Ja, dann frage ich an der Stelle nochmal nach. Es gibt ja jetzt auch ganz aktuell von der RWG ein Angebot, die Rodung bis 15. Dezember auszusetzen. Was heißt denn das jetzt gerade?
Das Angebot von RWE war ein vergiftetes, das war kein echtes Angebot, sondern es ging darum, dass RWE auf seiner Meinung beharrt, nämlich dass der Wald auf jeden Fall weg muss. Und sie haben angeboten, dass sie bis Mitte Dezember auf die Rodung verzichten können, danach aber auf jeden Fall den Wald vernichten und wir dem vorab zustimmen müssten. Und da wir natürlich der Auffassung sind, dass es viele Gründe gibt, auch warum der Wald jetzt nicht, also sowieso nicht und auch aufgrund anstehender Entscheidungen vielleicht gar nicht mehr gerodet werden muss, war das natürlich nicht zustimmungsfähig.
Sie sitzen ja als BUND, aber auch Sie gestern persönlich in der Kohlekommission, die die Aufgabe hat, bis Ende des Jahres Vorschläge zu erarbeiten, wie die BRD aus der Kohle aussteigen kann unter Erhaltung der Klimaziele und von Beschäftigungsalternativen. Jetzt ist mal meine Frage, inwieweit hat denn die Situation im Hambacher Forst mit den Kämpfen dort, aber auch mit dem Toten letzte Woche Einfluss auf die Arbeit der Kohlekommission oder gibt es da eine Veränderung im Denken, die nochmal zugunsten des Hambacher Forstes ausgeht? Oder was sind denn da Ihre Eindrücke oder was haben Sie da gestern erlebt?
Für den BUND ist ja der Vorsitzende Hubert Weiger in die Kommission berufen. Ich arbeite dazu und bin deshalb dabei. Die Vorfälle am Hambacher Wald, die beschäftigen uns stark. Allerdings ist das eine Sache, die die Umweltverbände sehr beschäftigt und die uns sozusagen, kann man sagen, auch in Atem halten. Wir haben das immer wieder in der Kommission vorgebracht, das Thema. Tatsächlich waren auch gestern Proteste für den Erhalt des Hambacher Waldes vor der Kommission. Das war eine tolle Unterstützung für das Anliegen und auch um das Thema sozusagen in der Kommission wach zu halten oder sozusagen immer auf die Agenda zu setzen.
Entschuldigung, wie viele Leute waren denn da?
Nicht so viele. Das war eine Aktion von Ende Gelände. Das waren vielleicht 20 Leute, würde ich schätzen. Aber eine schöne Aktion, die halt einfach deutlich gemacht hat, dass das ein Thema ist, auch für die Kommission. Die Frage ist so ein bisschen, der sich die Kommission ja auch schon angenommen hat, ist das etwas, womit sich die Kommission beschäftigen will? Das hat sie abgelehnt. Sie hat gesagt, das ist nicht in ihrem Mandatsauftrag, das zu entscheiden. Das ist insoweit auch richtig, das ist nicht in ihrem Mandat. Tatsächlich aber haben wir den Eindruck, dass es natürlich zumindest von unserer Seite her die Arbeit belastet, weil wir nicht unvoreingenommen über einen Kohleausstieg debattieren können, wenn auf der anderen Seite etwas Symbolträchtiges und seit langer Zeit von uns bearbeitetes Schutzgut wie der Hambacher Wald da in Rede steht und dessen Rodung ansteht. So, das heißt, wir haben tatsächlich eine Problematik von außen, die Kommissionsarbeit natürlich nicht unmittelbar beeinflusst, aber bestimmt auf die sozusagen Einfluss darauf hat, wie die Stimmung unter den Umweltverbänden ist.
Können Sie das konkretisieren?
Ja, die Sitzungen der Kommission sind ja vertraulich, deshalb kann ich daraus nicht wirklich viel berichten. Die Frage ist, welchen Einfluss das auf das Denken von anderen hat, das kann ich tatsächlich nicht wirklich, da kann ich keine Aussagen zu treffen.
Sie sind ja als Umweltorganisationen in der Kommission ziemlich unterrepräsentiert. Das sind ja 31 Mitglieder und nur 3 Umweltorganisationen. Und Sie haben ja auch die Forderung, dass während die Kommission tagt, also bis Ende des Jahres, die Erodungen ausgesetzt werden sollen. Ansonsten würden Sie die Kommission verlassen. Wie ist denn da der Stand und haben Sie da Unterstützung?
Die Umweltverbände sind ja tatsächlich nicht die einzige Gruppe in der Kommission, die einen schnellen Kohleausstieg wollen. Aber tatsächlich sind wir wahrscheinlich diejenigen, die am meisten von dieser Thematik Rodung des Hambacher Waldes betroffen sind. Die Umweltverbände sind insgesamt nicht nur die in der Kommission in großer Einigkeit zu dem Thema. Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir das auch nur gemeinsam entscheiden, wie wir damit umgehen. Und es ist völlig klar, dass wenn es zu Rodungen kommen sollte, dass wir uns dann intensiv damit auseinandersetzen werden. Der BUND speziell, indem er seine Gremien anruft und das berät, ob wir noch in der Kommission bleiben können. Und das ist natürlich keine leichte Entscheidung, weil hier der Klimaschutz sozusagen in der Kohlekommission abgewogen werden muss gegen den Schutz des Hambacher Waldes. Und für den BUND gibt es, glaube ich, in dieser Kombination keine leichte Entscheidung. Aber ist auch völlig klar, dass es unsere Arbeit sehr stark in Frage stellen würde in der Kommission.
Haben Sie den Einfluss in der Kommission und wo ist der?
Der BUND zusammen mit dem Deutschen Naturschutzring und Greenpeace sind 3 Mitglieder von inklusive des Vorsitzes über 30. Und wir haben aber natürlich, wie ich Ihnen ja schon sagte, weitere Mitglieder, die sozusagen sich auch dafür einsetzen, dass der Kohleausstieg nicht mehr verzögert wird. Und die Frage, ob der Ausstieg tatsächlich im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen erfolgen kann, das ist ja der große Streitpunkt auf der klimapolitischen Seite. Das wird sich noch erweisen. Die Kommission ist noch nicht an diesem Stadium. Sie tagt schon eine ganze Weile, aber natürlich ist es auch ein großer Brocken. Und das ist ja nur der eine Teil der Arbeit. Der zweite Teil der Arbeit der Kommission, und der ist nicht minder wichtig, dreht sich ja darum, wie man den durch den Kohleausstieg dann sozusagen forcierten Strukturwandel in den Braunkohleregionen abfedern kann, was man tun kann, dass Leute nicht in die Arbeitslosigkeit geraten, wie man den Regionen neue Perspektiven geben kann. So, und das ist ein ziemlich komplexe Zusammenhänge und das erfordert eben auch intensive Beratungen und die finden aktuell noch statt.
Und die andere Ebene, auf der Sie als BUND tätig sind, ist ja auch die Mitorganisation der Großdemo, die jetzt am 6.10. stattfindet. Wollen Sie dazu noch was sagen zum Abschluss?
Ja, die Demonstration am 6. Oktober am Hambacher Wald. Natürlich sozusagen unser Versuch, nochmal ganz deutlich zu machen, wie wichtig dieser Wald ist, wie schützenswert. Einerseits, weil er uralt ist, weil er wertvoll ist und weil er eigentlich längst unter Schutz gestellt gehört, aber auch deshalb, um zu sagen, wir müssen raus aus der Kohle, weil der Klimaschutz das dringend erfordert. Und wir hoffen, dass da sehr viele Menschen hinkommen und wir sind ganz guten Mutes, dass das auch gelingt.
Sehen Sie eine Chance, dass die Rodungen eingestellt werden?
Es gibt mehrere Chancen, dass es verhindert werden kann, aber es ist völlig unsicher und unklar, ob das auch klappt. Wir haben den Gerichtsentscheid, den wir abwarten müssen Mitte Oktober. Wir können immer noch darauf hoffen, dass RWE sich einsichtig zeigt. Und letztlich, wenn das gelingen würde, dann natürlich hätte auch das Ergebnis der Kohlekommission einen Einfluss darauf, ob der Wald gerodet werden soll oder eben nicht. Wir sagen, wenn der Kohleausstieg auch nur annähernd im Einklang mit den Klimazielen oder dem Pariser Klimaabkommen ist, dann muss dieser Wald nicht mehr in Anspruch genommen werden, da kann er erhalten bleiben. Insofern wäre auch das Ergebnis der Kohlekommission, wenn es denn eines gibt und wenn es gut ist, natürlich relevant für den Erhalt des Waldes.
Soweit die energiepolitische Referentin beim BUND. Und das war's mit dem Infomagazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom Mittwoch, den 26. September. Für die Zusammenstellung verantwortlich war der Fabian und das Infomagazin habt ihr gehört auf der 102,3 MHz oder im Internet per Livestream unter www.rdl.de. Dort sind die Beiträge der Sendung auch nachzuhören. Tschüss und auf Wiederhören.